Bis gleich.
Hallo und grüß euch und heute Ahoi, weil wir hocken da im Ahoi Biergarten in Bozen beim Minigolf und genießen unser erstes After-Covid, da kann man schon mal sagen, Post-Covid, Post-Corona-Bier. Und ja, der David und ich haben uns lange nicht mehr gesehen eigentlich und es war eine super Zeit. Wir haben nämlich live Brettspiele gespielt, der David und ich in der Zeit. Es war ziemlich brutal.
Analoge Brettspiele über digital, das musst du mal vorstellen.
Eben, heißt es auch. Mit unseren Frauen und der David hat meistens gewonnen, nicht? Also muss ich auch wieder dazu sagen, also er ist
ein Freak. Du was anderes erwartet?
Wir sind natürlich fragen, ob es Pandemic gespielt hat.
Nein, wir haben nicht bei Nein gespielt. Wir haben
eigentlich. Oder ein Kenner.
Eben, wir haben Live Stone Age. Kennst du Stone Age?
Nein, so ganz ein Kenner bin ich nicht, aber okay. Ich habe einen Kenner in der Firma und wenn der über Pandemic dazu ist, dann.
Ja, aber das soll ein super Spiel sein.
Ja. Das müssen wir echt machen. Nein, aber die Stimme, die ich gerade gehört habe, die ist unser Gast heute und das ist der Christoph Mohr. Und danke, Christoph, dass du dir Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein. Ein IT-Experte. Und ja, wir sitzen heute da, weil wir haben eigentlich gesagt, wir haben eigentlich die ganze Zeit damit gerungen, sollen wir eine Folge über Covid machen oder nicht.
Haben wir gesagt, nein.
Und deswegen reden wir heute über die App. Und zwar über die Immuni-App, die, glaube ich, jetzt in aller Munde ist. Und,
die du ja noch nicht installiert
hast. Ich wollte gerade sagen, jetzt können Sie sich vorstellen, der David, der alte Streber, hat sich natürlich gleich installiert. Und ich habe ihm gesagt, ich warte das Gespräch mit Christoph ab, eben, um zu hören, ist es etwas Gescheites oder ist es nichts Gescheites? Christoph, ist es etwas Gescheites?
Selbstverständlich ist es was Gescheites. Das werden wir im Laufe der nächsten Minuten, halbe Stunde oder wie auch immer.
Hey, super, dass du uns das erklären wirst. Vielleicht kannst du uns aber erst noch mal ganz kurz von dir erzählen, was du machst, wer du bist. Weil es ist natürlich für unsere Zuhörer allen wichtig, dass sie auch wissen, okay, wieso haben wir dich überhaupt eingeladen?
Wieso ich es mir eingeladen habe, ich vermute, es waren einfach ein paar Twitter-Austausch über der Langeweile der Corona-Zeit, der letzten 8, 10, 12 Wochen eigentlich. Nein, beruflich bin ich im Informatikgeschäft tätig, hier in einer Firma in Bozen mit zwei Partnern und 16, 17 Mitarbeiter mittlerweile. Wir sind im E-Commerce und im Dokumentenmanagement-Gebiet tätig und ich verfolge eigentlich auch immer ein bisschen IT-Themen, beruflich bedingt und das interessiert mich natürlich auch privat. Im Rahmen der Corona-Geschichte ist mir einfach in der Isolation brutal langweilig geworden, irgendwann einmal, ich glaube eigentlich natürlich. Ja. Und dann habe ich, weil ich Freunde in ganz Europa verteilt habe und auch Familienmitglieder haben, die was ein Auslandsjahr gerade gemacht haben, mir angefangen, eigene Charts zu machen, wie die üblichen exponentiellen Funktionen, die was rauf und runter gehen. Und dann habe ich ein bisschen Kontakt mit denen gekriegt und dann hat sich eigentlich die Einladung ergeben.
Ja, also wie gesagt, super, dass du da bist. Jetzt, wenn wir wirklich schon gleich mal zur App zu reden können, was ich mir jetzt natürlich frage, ist, wieso? Wieso sollen wir jetzt die App installieren? Jetzt grundsätzlich, die Zahlen sind ja niederer, wie sie waren, nicht? Und grundsätzlich, wenn man jetzt auf die Website von der App aufgeht, steht schon so, Scaricala App, per aiutare te, tua familia, El tuo paese, ne? Also das wirkt schon also ganz stark so, wenn es nicht tust, dann bist du asozial oder du bist ein Volksverräter oder du tust dir selber etwas Schlechtes. Und deswegen sagen wir die Frage, was ist der Sinn hinter so einer App?
Ja, wieso braucht man eine App? Ich meine, vielleicht ganz kurze Klammer auf. Es ist nämlich eine verrückte Sache, wenn man Informatik studiert in Deutschland, muss man auch ein Nebenfach machen, ja, eigentlich Nebenfach theoretische Medizin studiert. Und epidemiologisch gesehen hat eine solche Epidemie eigentlich 4-5 Phasen, oder wenn wir es vereinfachen, eigentlich 3 Phasen. Ja, es gibt einfach die Containment-Phase, wo man versucht, den Ausbruch der Epidemie zurückzuhalten. Es gibt die Mitigation-Phase, wo man versucht, die Auswirkungen dieses Verbreitens einzugrenzen. Und irgendwann mal die Solution-Phase, wo man eine Impfung kriegen oder alle durchgeseucht sein oder was auch immer. Ne? Und wir haben jetzt alle erlebt, was eigentlich die Mitigation-Phase bedeutet. Haben wir erlebt. Das heißt, in sein Spüren 2,5 Monate lang. Sobald man es schafft, im Prinzip die Fallzonen wieder zurückzubringen, kommt man wieder in die Containment-Phase. Und was heißt denn die Containment-Phase? Ist einfach die Leute werden krank, ist so. Und jeder Mensch, der was krank wird, muss dann quasi gefragt werden, wen hast du getroffen die letzten 14 Tage? Und die Personen, die was du auf ein Zettelpapier ausschreibst, muss dann jemand anrufen, ein Mitarbeiter des Gesundheitsamts, am Rande vermerkt, die soll datieren auch eine gewisse Menge an Telefonate. Das heißt, es werden auch die Mitarbeiter des Veterinäramtes gebeten, das zu tun, und die Mitarbeiter vielleicht in der Verwaltung von der Sabes gebeten, das zu tun. Also das kannst du dir vorstellen, schon eine Riesenarbeit. Wenn du 50 Menschen die Woche erkranken und die 50 Menschen, jeder hat noch einmal 50 Leute getroffen, dann musst du 2500 natürlich Personen unrufen, sie überzeugen erst einmal, dass du die Person getroffen hast, sie überzeugen, dass sie bitte freiwillig in Isolation gehen sollten für 14 Tage, vorbeifahren, kontrollieren, dass sie das tun, keine Ahnung, also es ist ein riesen Aufwand. Ne? Und eine solche App soll eigentlich gleich diesen Schritt vereinfachen. Das heißt, die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes müssen in die Lage versetzt werden, schnell die Personen sozusagen zu kontaktieren, zu avisieren, zu informieren. Und jetzt streichen wir das Wort die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes. Also es soll im Prinzip sogar anonym passieren. Es braucht niemand, der was dir sagt, du hast den Christoph getroffen, der Christoph ist jetzt erkrankt, also bitte geh in die Isolation. Es soll alles von alleine passieren und du sollst genügend Zivilverantwortung haben, zu sagen, ja gut, also jetzt habe ich eine Person getroffen, der ist jetzt infektiös geworden, jetzt bleibe ich lieber 2 Wochen daheim. Ne? Und weil du gesagt hast, Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, ich formuliere es lieber anders, das ist eine Verantwortung gegenüber deinen Lieben. Weil eigentlich, wen hast du getroffen die letzten 2 Wochen? Das sind wahrscheinlich auch Personen, die was du gern hast, das sind Freunde, das sind vielleicht sogar Verwandte oder sonst was. Und die App ist eine Möglichkeit, dass diese Menschen gewarnt werden, ohne dass sie überhaupt wissen, dass du krank geworden bist. Weil halt willst du ja vielleicht nicht. Willst du nicht, dass jeder dir sagt, oh mein Gott, der hat jetzt Covid. Ne?
Das heißt, eigentlich ist es ja von dem her recht gut gegangen, dass diese Pandemie, sage jetzt einmal, in der Zeit passiert, wo wir alle mit Smartphones digital ausgerüstet sind, weil sozusagen ein Smartphone, die Arbeit übernehmen kann, ist ein Hilfsmittel, um diese Sache wieder einzudämmen im Prinzip, nicht? Also es hilft, ohne dass da jetzt Manpower dahinter ist, die ganze Zeit und das verfolgt. Also von dem her ist es eine mögliche Option, den es da einfach, die Technik nimmt jetzt viel Arbeit ab auf gut Deutsch, nicht so ist das zu sehen.
Ich würde sagen, das ist ja heutzutage bei allen Sachen, die was wir haben. Nicht? Also ein Radl mieten ist früher eine Mordsarbeit gewesen, jetzt kann ich ein Radl mieten, indem ich einen Knopf auf ein Handy drücke, ein Auto mieten, einen Flug buchen oder was auch immer, und da gilt das Gleiche. Mir zu merken, wen ich getroffen habe und diese Personen zu kontaktieren, kann im Prinzip ein Handy wirklich besser als wie ich selber. Ja? Und wirklich, das ist der Vorteil, das vertiefen wir wahrscheinlich später, die Leute haben Privacy-Bedenken, aber eigentlich, wenn man es genau betrachtet, ist die Smartphone- oder die App-Lösung privacy-freundlicher als wie die Null-Alternative. Die Null-Alternative ist, ich muss jemand sagen, ja, ich habe den Marco oder den David getroffen und bitte rief es den Menschen an. Und wenn sie die anrufen, dann werden sie da sagen, ja, du hast ja den Christoph getroffen, deswegen gehst du bitte in Isolation. Ne? Und damit das wirklich auch alle verstehen, das ist jetzt nicht ein Hirngespinst oder so, aber es ist wirklich im Februar so gewesen. Also fragst du in einem Freundeskreis, die Leute, die was im Februar Kontakt zu einer infizierten Person hatten, wurden von der Sanitätsbehörde aufgerufen, bitte daheim zu bleiben, 14 Tage. Ne?
Aber eben, bevor wir jetzt die ganzen Privacy-Issues und die Sachen umgehen, weil ich glaube, das ist natürlich ein großes Thema, wieso vielleicht viele zögern, die App zu installieren. Du kommst natürlich in eine Art eine Bürokratiemaschine ein. Nicht? Wenn du jetzt plötzlich wahrscheinlich da das SMS kriegst und sagst, okay, ich muss jetzt daheim bleiben, nachher denke ich auch, dass ich zumindest vielleicht echt einmal noch kurz so ein Hoppla nachdenke, mit wem habe ich mich getroffen, was ist da dahinter ein bisschen. Ich glaube schon, dass sozusagen auch für viele das Anonyme das nachher auch wie ein schwierig macht. Wenn ich plötzlich ein SMS von heute auf morgen sozusagen kriege und so, hoppla, ich wohne mit jemandem zusammen und dass ich dann denke, ja eben, inwieweit kann die App checken, wie viel ich mit dann zusammen war und so. Ich meine, da wirst du uns wahrscheinlich auch erklären, dass es Parameter gibt. Aber ich glaube so, für jemanden, der einfach nicht technisch affin ist, ist das einfach etwas Ungutes, wenn du per App dann sozusagen hoppla, pass auf, du kannst krank sein. Nicht? Im Grunde geht es ja um selber. Nicht?
Sicher, kann ich mir gut vorstellen, dass manche Leute da Kontakt oder Berührungsängste haben mit sowas. Nicht? Aber ich kann gleich wiederholen, also überlegen wir uns mal, was die Null-Alternative ist. Die Null-Alternative ist, ich frage es nicht, also wäre ich vielleicht krank und infiziere nochmal 10 Leute und die 10 Leute infizieren wieder 100 Leute und dann sind wir morgen wieder im Lockdown. Also das muss ja einfach jeder von uns vor Augen führen, wie gefährlich das Spiel eigentlich ist. Ne?
Ich glaube, das Problem ist einfach, dass man nicht weiß, eben, man hat die Funktionsweise dieser App nicht durchschaut, man versteht, was im Hintergrund mit diesen Daten passiert, man hat leider, der trackt mich jetzt so und eigentlich bin ich jetzt der gläserne Bürger und alle wissen, wo ich jetzt war und wo ich unterwegs war und ich lasse mir sozusagen in mein Privatleben schauen, aber so funktioniert ja die App nicht. Wenn man vielleicht mal jetzt gerade gerade bei der Instagram anfangen, bei der Immuni. Also fangen wir mal richtig brutal bei der Funktionsweise an. Wie funktioniert das konkret? Also das heißt, ich habe es ja schon angeladen, der Marc eben noch nicht. Du hast es auch schon oben, nicht? Und wir sitzen jetzt da schön mit dem 1 Meter Abstand. Was passiert jetzt? Was machen unsere Handys jetzt in diesem Moment?
Ja, mein Vorschlag war, wir machen es vielleicht einmal wirklich in einem ganz einfachen Modell und im Laufe des Gesprächs vertiefen das ein bisschen. Das ganz einfache Modell wäre jetzt wirklich, mein Handy verschickt einfach alle 10 Minuten einen Buchstabensalat. Eine kleine Sequenz aus Buchstaben und Zahlen und das Handy von David kriegt das mit und merkt sich alle 10 Minuten die Zahlen, was er empfängt. Umgekehrt, sein Handy verschickt auch alle 10 Minuten einen Buchstabensalat und mein Handy merkt sich auch diesen Buchstabensalat. Und das war's. Und dieser Buchstabensalat sagt eigentlich nichts über mich aus, sagt nichts über mein Handy aus. Und es ist, die Informatiker sagen, kryptografisch so gelöst, dass wenn du eine Zahl von mir gefragt hast, dann weißt du nicht, wie die nächste Zahl in 10 Minuten ausschauen wird und die in 20 Minuten ausschauen wird.
Okay? Also das heißt, dieser Code ändert sich.
Dieser Code ändert sich, das ist ein sogenannter Rolling Code und der ändert sich alle 10 Minuten und es ist sichergestellt, dass wegen, dass du einen Code von mir warst, kannst du nicht alle Bluetooth-Empfänger vom Bozen einschalten und losen, wo der Christoph jetzt spazieren geht. Er geht einfach nicht.
Aha, ja? Das ist schon mal interessant.
Für die Laien unter uns, wenn ihr einen Türöffner von einer Garage habt, das ist genau das Gleiche. Ja, das ist ein Rolling Code. Wenn du einmal auf die Öffnung drückst, dann geht das Garagentor auf. Aber wenn ein Bösewicht diesen einen Code abfängt, dann kann er nicht 2 Minuten später nochmal drücken. Der geht nicht mehr. Das ist einfach so. Ne?
Okay, das heißt also, du generierst sozusagen diesen Salat und mein Handy empfängt den, das speichert den auch lokal auf meinem Gerät und umgekehrt wird mein Buchstabensalat, der von deinem Handy empfangen wird, auch lokal auf deinem Gerät gespeichert. Da ist schon mal eigentlich noch sonst nichts passiert. Das heißt, die Daten, den Zugang haben jetzt einmal ich und du von unseren jeweiligen Geräten, aber wir wissen dann eigentlich nicht in 10 Minuten, wie dieser Code dann ausschauen wird. Nicht?
Das ist richtig. Sogar, ich darf es noch ein bisschen verschärfen, das sagen, mein Gerät merkt sich meine Zahlen und deine. Ja, weil ich muss mir meine auch merken, wieso, erkläre ich jetzt natürlich auch gleich. Aber im Prinzip ist überhaupt nichts passiert. Kein Server, keine Instanz, kein Google, kein Apple, kein Facebook hat irgendwas mitgekriegt, kein Immuni-Betreiber, kein Staat, keine Sanitätseinheit.
Aber neben diesem Buchstabensalat wird es die GPS-Position nicht mitgespeichert?
Absolut nicht. Es wird wirklich nur eine zufällige Zahl. Es ist wie wenn mein Handy würfeln würde. Es würfelt tatsächlich. Es ist eine kryptografische Zufallszahl, was am Anfang der Kette steht. Und diese Würfelzahl ist so gut, dass wenn ich den würfel, ist es ausgeschlossen, dass du die gleiche Zahl würfelst. Und es ist ausgeschlossen, dass der Markt die gleiche Zahl würfelt. Und es ist ausgeschlossen, dass irgendwann auf der Welt die gleiche Zahl würfelt.
Aber nur den Salat wird es nicht gleich speichern. Es muss es nicht auch noch ein Zeitpunkt werden zum Speichern müssen, oder? Die Uhrzeit wahrscheinlich vom... Oder ist halt gar nicht relevant?
Es ist relevant. Er merkt sich den Zeitstempel oder den Tag, an dem dieser Salat empfangen worden ist. Ja? Und er merkt sich den Salat auch nur für eine begrenzte Zeit. Und diese begrenzte Zeit ist jetzt pauschal, sagen wir mal, 14 Tage, weil das ist einfach die Zeit, wo jemand eben Infektion sein kann, Infektion weitergeben kann und du das jetzt kriegen kannst. Aber auch das ist ein Parameter, das kann jeder Staat ein bisschen für sich selber ändern. Ja? Also ich sage, Immuni könnte 14 Tage sein, jetzt die Parameter habe ich gar nicht nachgeschaut. Ich habe mir den Source Code von Immuni auch angeschaut. Aber Frankreich könnte sagen, bei uns reichen 10 Tage und jemand anders könnte sagen 12 Tage.
Und die Dauer, die uns, also wenn wir sitzen jetzt, du sagst, alle 10 Minuten wird das neu gemacht. Das heißt, wir tauschen jetzt eigentlich permanent diese Dinge aus, oder? Aber das kann dann eigentlich von meinem Handy gar nicht verstanden werden, wie lange es mit deinem Handy in Kontakt war. Weil eigentlich ist schon noch der Code wieder ein anderes, könnte jemand anders gewesen sein. Also, was ich sage.
Das ist richtig. Dein Handy weiß nicht, dass er die zweite Zahl und die dritte Zahl
vom gleichen Handy gekriegt hat.
Halt weiß er nicht.
Ah, okay.
Jetzt noch nicht. In ein paar Tagen wird er es wissen, erkläre ich wieso. Aber jetzt in dem Moment. Er hört einfach nicht. Und das Handy von Mark ist oder von David oder von Christoph oder von noch jemand ist für ihn irrelevant. Er merkt sich diese Zahlen. Jetzt, wenn ich ganz genau bin, neben dieser Zufallszahl ist ein zweiter Teil dabei, der sagt auch noch, wir nuchend wohnen.
Ah, eben.
Okay? Und dieses wir nuchend wohnen mir ist ziemlich raffiniert gemacht. Ist jetzt aber noch ein bisschen zu früh, um auf das einzugehen. Aber stellen wir uns so vor, er merkt sich einfach die Stärke, die was mein Sender, mein Bluetooth-Sender meldet. Ja? Also insgesamt zwei Handys reden mit Bluetooth, Entschuldigung, das haben wir ja noch gar nicht gesagt, über welche Funkfrequenzen und Funkmöglichkeiten.
Also nicht WLAN.
Nicht WLAN, sondern Bluetooth. Und Bluetooth hat eben auch gewisse Signalstärken sozusagen. Und wenn ich meine Zahlen verschicke, dann schreibe ich dazu, welche Signalstärke mein Handy glaubt zu haben. Ja, ich muss das wirklich so ein bisschen abschwachen. Und das geht schon zu von 1 bis 4. Das ist so wie auf dem Handy Empfang einer Antenne. Und gleichzeitig wird auch dein Handy beim Merken meiner Zahlen sich merken, was er für eine Frequenz, für eine Stärke kapert. Weil die Stärke, was dein Sender und dein Empfänger hat, und mein Sender und mein Empfänger sogen aus, ob wir nuchend sein, nämlich die Stärke gering, weil wir funken sie mit weniger Stärke, oder ob wir vielleicht eine Mauer dazwischen gehabt haben, weil wir senden sie mit einer stärkeren.
Also anhand von dem Signal sozusagen werden auch festgelegt, sozusagen, wo man wirklich eng beieinander oder nicht?
Es ist eine Indikation dafür. Ja. Es ist nicht das endgültige Kriterium und zu dem komme ich später wirklich im Detail. Aber ich sage mal, die Handys merken sich das. Und später, wenn wir dazu kommen zu reden, wie war es jetzt dein Handy, dass er einen Christoph getroffen hat, wird er 2, 3 Sachen eigentlich beurteilen. Er wird beurteilen, wie stark war Sende- und Empfangsempfänger in der Zeit, wo wir beide uns getroffen haben. Er wird beurteilen, wie lang haben wir uns getroffen. Also waren das 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 20, 15 Minuten kann er nicht wissen, aber 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten wissen sozusagen. Und er wird beurteilen, wie oft haben ihn Christoph getroffen. Ja? Jetzt möchte das ein Widerspruch sein, weil ihr gerade gesagt, die erste Zoll, war es dein Handy noch gar nicht, genau. Oder wir so ein bisschen weitergehen und dann löse ich diesen Widerspruch
aber, auf. Aber mal darf ich ganz schön, weil helft mir jetzt auch noch, vielleicht lasse ich es sicher richtig verstanden haben. Es sendet alle 10 Minuten. Das heißt, wenn wir theoretisch 2 oder 3 Minuten beieinander sein, nachher
ist das auch kein Problem. Wir können auch 2, 3 Minuten einen halben Meter nebeneinander sein und epidemiologisch und statistisch betrachtet ist das Risiko, dass ich dich infiziert habe, verschwindend
gering. Eben, aber hast ja eben, ich glaube, hast du noch den Punkt, eben, wir werden zu dem ja noch kommen wahrscheinlich, aber genau, das ist ja für mich als relevant, dass ich sage, okay, wer kriegt noch überhaupt alles die Meldung? Eben, sind das Leute, mit denen ich schnell Kontakt habe, wenn ich, keine Ahnung, im D-Spar schnell gezahlt habe oder was eben, wie das nachher gemacht werden. Ja. Wo ist dran von wo sein der?
Ich glaube, das ist das gleiche Problem, was man bei den Tests auch hat. Man nennt das im Prinzip die Spezifizität eines Tests oder die Sensibilität eines Tests und das gilt bei der App dasselbe. Ne? Das heißt, es gibt Parameter, mit denen danach die App sagen wird, es ist wahrscheinlich, dass du einer infektiösen Person ausreichend exponiert warst, um jetzt selber das Virus zu tragen. Vielleicht ist das auch noch ein kleines Detail. Also alle Leute sprechen darüber, über Kontakttracing. Ja? Und im Februar, März hat man auch wirklich über Kontakttracing gesprochen. Ich selber muss sagen, ich würde das Wort jetzt gar nicht mehr so gerne verwenden, weil Kontakt impliziert immer irgendwie die Person. Du bist mein Kontakt, du bist mein Kontakt. Ne? Und das Protokoll und das Programm, was wir hier reden, tut eigentlich nicht Personen und nicht Kontakte irgendwie tracen. Es versucht, eine Exposition nachzuvollziehen. Also es sagt gleich, warst du exponiert oder warst du nicht exponiert? Und um zu wissen, also exponiert gewesen zu sein, hat nichts mit der Person dahinter zu tun, mit dem Kontakt dahinter zu tun. Ja? Und sogar Apple und Google haben jetzt wirklich in die letzten White Papers, was sie ausgegeben haben, das Wort Contact Tracing gestrichen. Ja? Und sie reden von Exposition Tracing. Es ist einfach ein kleines Detail, aber das signalisiert schon ein bisschen, wie ernst es die Entwickler dieses Protokolls eigentlich genommen haben mit den ganzen Privacy-Bedenken. Also sie wollen den Leuten wirklich mitgeben, es geht nicht darum, eine Person zu verfolgen oder was diese Person getan hat oder wen sie getroffen hat. Es geht nur darum, besteht für dich ein Risiko, dass du exponiert warst oder hast du, weil du das Virus in dich getragen hast, anderen Leuten einen Risiko ausgesetzt. Und das geht's.
Darf ich nochmal ganz kurz, weil es mit dem Bluetooth habe ich noch nicht, also weil was mein Handy schickt, die Stärke, die es glaubt zu haben als Bluetooth-Sender.
Oder als Empfänger, beides. Im Prinzip, wie stark ist die, ich bin jetzt ein Nachrichtentechniker, die Attenuation auf Englisch, die Dämpfung des Signals.
Ja. Aber wieso war es, eine blöde Frage, weil praktisch, wieso war es mein Handy, wie stark senden muss, um mit dir in Kontakt zu treten? Ist das ein...
Das ist im Handshake vom Bluetooth-Protokoll vorgesehen. Aber fragst du mich zu viel, das ist Nachrichtentechnologie, sagen wir mal, aber das ist wie beim GSM auch oder sowas, nicht? Funkzelle und Handy, die tauschen sich aus und auf jeden Fall gibt es am Ende einen Wert von 1 bis 4 und bei dir gibt es auch einen Wert von 1 bis 4 und auch wieder kleines Detail am Rande, dieser Wert von 1 bis 4, den ich dir mitgebe, den kannst du momentan nicht einmal lesen, der ist verschlüsselt. weil der geht die nicht tun. Es geht die nicht tun, wie gut mein Handy allerweil schickt oder empfängt. Du wirst erst dann in der Lage sein, diesen Wert auszulesen, wenn sich herausgestellt hat, dass ich krank bin, wenn ich meine Daten hochgeladen habe, wenn du diese erhalten hast und wenn du festgestellt hast, dass du mich getroffen hast. Dann hast du einen Schlüssel in der Hand, den Kimi, mit dem du sogar diese triviale Zahl von 1 bis 4 entschlüsseln kannst. Vorher warst du nicht einmal...
Okay, also machen wir einen Action-Schritt. Wir machen noch heute den Podcast, nicht zeichnen da auf, wir gehen heim, ich stecke mich un. So, und dann kriege ich... Die Voraussetzung ist jetzt natürlich, dass alles funktioniert. Ich muss symptomatisch sein, weil wenn es asymptomatisch ist, dann kann er nie nichts wissen. Nein, ich kriege Symptome, gehe zum Arzt, kriege einen Test, bin jetzt positiv. Was passiert jetzt im nächsten Schritt?
Der Arzt wird dich fragen, ob du die Immuni-App installiert hast und ob du möchtest, dass die Kontakte, die was du gehabt hast in den letzten 14 Tagen, die Möglichkeit haben, sich entsprechend zu schützen oder sich zu isolieren. Und du wirst wahrscheinlich sagen, ja klar, mache ich. Ich möchte meine Lieben eigentlich schützen. Ne?
Aber es stellt mir frei, nein zu sagen.
Du kannst auch nein
sagen. Okay.
Natürlich.
Okay. Aber was ist, wenn er David jetzt ja sagt?
Wenn er David ja sagt, dann wird der Arzt in seinem Computer einen sogenannten OTP, einen One-Time-Password generieren, also einen Code, mit dem der David seine Daten auf einem Server einladen kann. Ja, und zwar seine Daten, nicht die von jemand anders, also nicht die Daten, die er empfangen hat von Christoph oder von Marc, sondern gleich seine Daten. Wieso ist das so? Wieso braucht es diesen One-Time-Code überhaupt? Man will einfach verhindern, dass alle möglichen Hacker-Attacken und Brute-Force-Attacken passieren. Also es könnte ja ein böswilliger Mensch einfach Daten einladen, die was dazu führen, dass, ich mache recht ein konkretes Beispiel vielleicht, nicht, dass einfach Menschen im Umfeld eines Staatspräsidenten plötzlich als infiziert gelten. Ja, oder das System glaubt, diese Personen wären infiziert gewesen oder sowas. Und dann wäre plötzlich der Staatspräsident in die Situation, dass er sagen muss, er muss in Isolation gehen, weil er die und die Personen hat. Also man will einfach verhindern, dass irgendwelche Leute zum Spaß probieren, Zahlen hochzuladen. Jetzt der Marc dürft, das heißt er, der David dürft die Daten einladen. Und du spielst schon einfach deinen Buchstabensalat der letzten 14 Tage auch.
David, entschuldige, wenn ich unterbreche noch. Der David darf es auch spielen, aber er kriegt das One-Time-Passwort live vom zuständigen Arzt.
Nur vom Krankenhauspersonal, der das vorher in ihrer Software freischaltet.
Also niemand anders kann dieses One-Time-Passwort.
Und da, wenn der Christoph sich denkt, zum Spaß, ich möchte jetzt meine Daten abladen, dann geht es noch von heute. Es muss ein Arzt vorher eine gesicherte Diagnose festgestellt haben. Es müssen zwei PCR-Tests gemacht worden sein. Es muss herausgestellt worden sein, ich bin wirklich mit dem Coronavirus infiziert. Dann darf ich dem System meine Daten überspielen.
Und dass der Arzt das machen kann, muss er ins System eingeben, der David ist positiv oder...
Es hat im Prinzip mit der Person von David nichts zu tun. Er sagt einfach, ich habe einen Patienten, der möchte jetzt Daten ausspielen und er braucht einen Schlüssel, um diese Daten auszuspielen. Ja? Und dann gibt ihm das System einen weiteren Buchstabensalat, einen Passwort, mit dem du dann die Daten von deiner App ausladen kannst. Jetzt ganz kleines Paket am Rande, die Immuni-App macht 99,9999% dieses Tracing von Expositionen sozusagen. Und dann gibt es noch eine statistische Komponente. Über die reden wir vielleicht ganz zum Schluss, weil die statistische Komponente, ob ihr es auch sehen, erfolgt zum Beispiel, in welcher Region es sei, wenn ihr die App installiert. Ja? Das heißt, es kann durchaus sein, dass wenn der Arzt im Krankenhaus diese Zahl generiert, mit dem der David seine Daten ausspielen kann, dass er sagt, ja, Patient Provinz Bozen. Und vielleicht sogar sagt, Alter vielleicht und 40. Aber über das reden wir später vielleicht. Das sind einfach statistische Daten, die was erst einmal nichts mit unseren Kontakten zu tun haben.
Aber Leino, wieder sagen, im Umkehrschluss kann schon jetzt ein Arzt, zum Beispiel in Apulien, kann mir ein One-Time-Passwort oder in David erstellen.
Natürlich. Okay. Wenn du in Urlaub bist und du bist in Apulien, dann kann das der Arzt in Apulien machen. Ja? Geht sogar vielleicht weiter, das ist auch ein Thema, was wir ansprechen sollten, paneuropäisch. Ja? Wenn ich berufsmäßig zwei Wochen in Berlin bin, vielleicht möchte ich meine Daten in einem Berliner Krankenhaus ausspielen. Dann wird es momentan noch ein bisschen komplizierter, aber ich bin sogar überzeugt, dass es in zwei Monaten auch gehen wird. Aber zurück zum Spiel vielleicht. David hat den Code gekriegt.
Genau, ich gebe den jetzt ein. Und dann ladet mir die... Dann passiert was. Das muss irgendwo eingeladen werden. Auf irgendein Server.
Richtig. Die Daten, was du gesammelt hast über dich selber, also diese Codes, die das letzten 10 Minuten und jetzt nochmal, weil da hören bestimmt einige ausgewiesene Techniker mit und ich möchte nichts Falsches sagen. Was ich jetzt sage, stimmt nicht ganz. Es ist nur eine Vereinfachung. Ich tue es dann auch präziser so. Aber du spielst jetzt diese ganzen kleinen Codes, die was alle 10 Minuten sich wechseln, auf einem Server rauf und Ende der Geschichte. Dieser Server weiß jetzt erst einmal nichts. Er weiß nicht, dass der David es auch gespielt hat. Behält nur diese Codes vor. Ja, diese Codes werden dann mit allen Personen, die am gleichen Tag sich gemeldet haben, auch zusammengepasst in ein Paket. Und jetzt dürfen sich hoffentlich 40 Millionen Handys von Italien mit diesem Server verbinden und dieses Paket runterladen einmal am Tag. Das heißt, jedes Handy, das von Christoph und das von Marc, wird sich am Ende des Tages oder am Beginn des neuen Tages die Daten aller infizierten Personen von gestern runterholen. Ja? Und auch da erkennt ihr vielleicht ein kleines Detail, also wenn 40 Millionen Menschen ein Paket von einem Server runterholen und es dürfe ganz frech sein und dieser Server ist vom IMPS, dann geht der Server in die Knie. Wenn dieser Server von YouPorn ist, dann funktioniert er wunderbar. Okay? Und auch das ist eigentlich eine Hilfe für euch zu vertrauen, zu sagen, selbst in dem Moment, wo ich die Daten anhole, wird der Server, der böse Server vom Zentralstaat, nichts von mir wissen. Weil letztendlich diese Daten werden nicht einmal von einem Server verteilt, sondern von einer Wolke an Servern, ein sogenanntes CDN, ein Content Distribution Network. Das heißt, das Paket an Daten steht einmal zur Verfügung und wird dann in einem Rechenzentrum in Mailand und in Turin und in Rom und in Neapel und in Palermo wieder auf Servern verteilt und irgendwann mal auf den Server von der Brenner kommen, um ein Beispiel zu überspitzen. Und da sind einfach am Ende Tausende von Servern damit beteiligt, mir dieses Paket an Daten zu geben.
Okay, das Handy holt sich jetzt diese Daten. Und dann gibt's und dann praktisch gleich das eben, dann wird einfach dieses Paket, was angeladen wird, mit der lokal bei dir, Christoph, gespeicherten Daten auf deinem Handy abgeglichen. Und dann plötzlich gibt es ein Match. Es gibt also ja, du gibst eine Verbindung. Was passiert dann bei dir?
Genau, mein Handy wird jetzt das ganze Paket von gestern durchschauen und da stehen 1000, 10.000, 100.000 Zollen drin. Und wenn ja, er.
Das ist viel Leid.
Nein. Moment. Das sind ja alle Personen in Italien, die was gestern krank geworden sind.
Ah, okay.
Die muss ich ja nicht gekannt haben. Die haben sie nicht getroffen. Ne? Und wenn das Handy feststellt, dass ich von diesen Personen jemand getroffen habe, dann habe ich ja die gleiche Zoll. Ja, dann habe ich um 10.40 Uhr eine Zoll und in diesem Riesenpaket ist zufällig die gleiche Zoll drin. Dann merkt er sich, eine Person getroffen. Und wenn sich das Handy merkt, okay, zweite Person getroffen, dritte Person getroffen, vierte Person getroffen, dann sagt er mir, hoppala, du arbeitest wahrscheinlich in einer Intensivstation, wo, blödes Beispiel, oder wie auch immer, nicht? Du hast einfach viele Personen getroffen, die was ihr als infiziert gelten, also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du das Virus vielleicht hast. Geh freiwillig in Isolation, wenn du keine Symptome hast, die nächsten 14 Tage, dann ist alles wieder gut, sozusagen. Oder, jetzt spiele ich das Spielchen weiter, es könnte irgendwann mal sein, dass wir genügend Testkapazitäten zur Verfügung haben und dass die Sanitätseinheit sagt, okay, jeder, der was das Signal von der App gekriegt hat, darf sich so freiwillig zu einem Test melden. Heute ist das ja noch nicht gegeben, sozusagen. Muss aber auch nicht sein, weil der Scope, also das Ziel von der App, ist ja nicht, mir einen Test zu garantieren, ja oder nein, sondern mir zu sagen, es ist wahrscheinlich, dass du jemand getroffen hast. Nein, es ist sicher, dass du jemand getroffen hast. Und du hast ihn so lange getroffen, dass es wahrscheinlich ist, dass das Virus auch bei dir ist. Also bleib bitte in Isolation.
Das heißt, du kriegst aber, also dein Handy zeigt dann erst etwas un, also eine potenzielle Gefahr für dich oder ein potenzielles Risiko für dich, in dem Moment, wo nicht leider Kontakt da war, sondern auch diese Zeit überschritten wurde, dass diese 10 Minuten, glaube ich, haben wir gesagt, oder?
Also du musst sagen wir so, das ist ein Parameter, den jedes Land für sich selber definieren kann. Und die Epidemiologen sagen heute, du solltest eine Person mindestens dreimal für jeweils 15 Minuten getroffen haben, damit das Risiko des Virus wirklich zu hoch genug ist, dass wir es dir sagen. Okay? Aber es könnte sein, dass Großbritannien sagt, nein, wir machen leid zweimal und 10 Minuten und jemand anderes sagt viermal und 20 Minuten. Also das ist ein Parameter, das entscheidet nicht Google und nicht Apple, das entscheidet die Gesundheitsbehörde. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das sogar regional unterschiedlich sein kann. Und deswegen nochmal die Frage der App am Anfang, in welcher Region bist du, kann tatsächlich dafür genutzt werden, in einer Ausbaustufe zu sagen, okay, die Verhältnisse in Südtirol sind so anders als in einer Metropole wie Mailand oder was auch immer, dass sie die Parameter auch ein bisschen anders aussehen.
Aber kennen wir die Parameter? Also kannst du, wenn du den Code von der App anschaust, oder?
Dann stehen sie sehr wohl drin, ja. Die Parameter stehen drin, weil das SDK, also das Software Development Kit von Google und von Apple, braucht diese Parameter, um dir danach eben einen Risikozahl zu geben. Also im Prinzip ist das ein Scoring-Verfahren wie bei Versicherungen oder sonst irgendwas. Und das sind Input-Parameter. Ich muss gestehen, ich habe meinen Source-Code vor 3-4 Tagen runtergeladen. Ich habe mich aber auf andere Sachen konzentriert. Also ich wollte wirklich schauen, ob der sonst noch irgendwelche Dinge tut, was er nicht dienen soll. Über die Zahl 14 bin ich aber gestolpert. Also irgendwo habe ich tatsächlich den Parameter 14 gesehen, aber zum Beispiel habe ich nirgends den Parameter jetzt 10 Minuten, 20 Minuten, 15 Minuten gesehen. Von Lektüre von Texten bilde ich mir ein, dass das jetzt 3x 15 Minuten sein müsste. Aber bitte.
Ja, an der Stelle unterbrechen wir kurz das laufende Programm. Wir haben nach der Aufzeichnung vom Podcast nachgeschaut unter agendadigitale.eu Folgendes gefunden, und zwar, dass in Italien laut Gesundheitsministerium folgende Risikoparameter gelten, damit eine Meldung ausgeht sozusagen, lautet, dass die Kontaktzeit mehr als 15 Minuten betragen muss und die Distanz weniger als 2 Meter betragen muss. Wir haben einen Link in den Shownotes, da könnt ihr das einmal durchlesen, ist ein sehr, sehr langer und ausführlicher Artikel über die Immuni-App und auch mit diesen Sicherheitsparametern. Weiter geht's mit dem normalen Programm.
Aber zum Beispiel, wenn man, weil eben, also jetzt haben wir über die Zeit geredet, aber eben auch die sozusagen, die, wann hat jemand getroffen, eben wie stark ist das Signal, wenn ich jetzt zum Beispiel denke an der Eurac, nicht, um recht strenge Covid-Regeln, nicht, und wir hucken im Glashaus, also jeder von uns hat sozusagen ein Büro, wo einfach dazwischen die Glaswand ist, der jetzt sicher nicht besonders dick ist, nicht, aber ich sitze allein im Büro und ich habe eigentlich theoretisch keinen Kontakt mit der Person im anderen Büro, aber eben, wir sind sehr eng und eigentlich eben leider durch ein Glas getrennt. Kann sein, dass wir eben ins Nähe zu Gesicht bekommen haben. Kann so etwas die App auch außerfiltern?
Nein, kann sie sicherlich nicht. Aber nochmal, man darf nicht den Fehler zu machen und glauben, das Ding muss perfekt funktionieren. Ja? Weil die Null-Alternative ist was? Keine App. Händische Kontaktnachverfolgung. Die händische Kontaktnachverfolgung ist eine Katastrophe, weil ich erinnere mich nicht, wen ich letzte Woche als getroffen habe. Also, außer ich habe fünf Leute getroffen.
Ja, ne? Aber da kommen wir schon noch in ein Problem, das ist ja nicht ein interessanter Punkt, nicht? Weil eigentlich noch der Marc sagt, also die Ansteckungswahrscheinlichkeit bei ihm in Rauch ist praktisch null, weil sie sind eher in den Glaskasteln drinnen. Andererseits ist aber die permanente Kontakt da, also das heißt, die Austausch ist effektiv da. Und die Frage ist dann, was ist jetzt dann die Konsequenz? Ist ja noch nicht, haben wir noch nicht drüber geredet, nicht? Also du kriegst jetzt den Hinweis, du hast eine potenzielle Gefahr, weil, so wie den Drosten verstanden in einem von den letzten Podcast-Folgen, er sagt, eigentlich müsste dann das Ziel sein, sofort in Quarantäne, noch bevor du einen Test gemacht hast. Weil er sagt, die Zeit haben wir gar nicht, jetzt die alle zu testen. Das
eigentlich
heißt,
durchaus,
du musst noch sagen, nein, also ich habe jetzt ein Ding, ich muss sofort in Selbstisolation. Und das ist natürlich schon ein Problem, weil eigentlich de facto, weil er mag, kann jetzt nicht wissen, eben, wie haben wir schon geredet, ist das jetzt der Code von meinem Nachbar im Nachbarbüro? Halt, war es ja nicht leid. Na, hoppala, du hast einen Kontakt gehabt, nicht? Und er müsste dann einfach sagen, na gut, jetzt muss er daheim bleiben, obwohl eigentlich nie eine potenzielle Gefahr für ihn war. Also, ich sag mal, wenn wir vom wirtschaftlichen Aspekt noch reden oder von der Produktivität in einer Firma oder so, ist schon ein Problem, nicht? Wenn man sagt, man kann jetzt nicht Smart Working machen oder so. Also, es ist schon nicht ganz,
Nein, und halt, eben, ich glaube, ums Sell geht's halt nicht, dass effektiv, es wird halt durch die App eben, wie gesagt, es wird was in Gang gesetzt, nicht? Weil du kriegst die SMS und eben, wenn du wirklich, sagst du, eine Eigenverantwortung hast, dann wirst du natürlich befolgen, wirst gleich in Quarantäne gehen, nicht? Und vielleicht fängst auch du an und sagst, schau's Leute, ich bin jetzt in Quarantäne, weil ich einen Kontakt habe, leider, dass du das Bescheid wisst, warst im Familienkreis, im Freundeskreis, das halt vielleicht sagst.
Aber dort darf ich jetzt gleich mal einwerfen und das Wort Quarantäne streichen. Du bist in Isolation und nicht in Quarantäne. Ja, ist wichtig, das ist wichtig, weil die Quarantäne ist eine sehr harte Maßnahme, die Isolation ist keine harte Maßnahme. Es ist einfach leid, bitte, wenn es geht, mach Homeoffice, mach Smartworking, versuch Kontakte zu vermeiden und niedrig zu halten. Und es ist nicht gesichert, dass du krank bist. Es ist leider wahrscheinlich. Okay? Und
das ist schon ein Punkt, was du sagst. Aber auf der anderen Seite eben, es ist wahrscheinlich, dass es haben. Aber eben, wenn wir jetzt auf ein Beispiel Eurac, Glaswand und so zurückkommen und wirklich die App mich nachher informiert, obwohl eigentlich die Chance, sage ich, sehr, sehr gering ist.
Nicht? Verstehe natürlich. Nachher, aber da muss ich auch wieder einwerfen. Nicht? Italien hat 16,3 Millionen Einwohner nicht? Und du machst jetzt ein Beispiel genau aus der Euring. Ich kenne die Situation in der Euring natürlich und es wird auch etliche Unternehmen sein, wo es genau so ist. Nicht? Jetzt bei uns zum Beispiel haben wir auch momentan Glasräume und maximal eine Person pro Glasraum. Trotzdem, wenn ich auf Klo gehe oder auch zur Kaffeemaschine oder sonst was, werde ich trotzdem jemanden treffen. Ne? Und es ist dir nicht verboten zu sagen, gut, in dem Moment, wo ich wirklich im Glashaus sitze, ja, dann schalte die App ja aus. Erinnere dich bitte, den noch wieder einzuschalten. Also du kannst ja das Risiko für dich ja durchaus steuern, indem du sagst, jetzt sammle ich Daten nicht. Ne? Und das könnte vielleicht für solche Situationen wie die eure natürlich auch eine Dienstanweisung an alle Mitarbeiter sein. Bitte, solange es in einem Konkurs isoliert sein, vermeiden wir das. Aber ich möchte da die Angst nehmen, dass es explodieren wird, wie viele Leute als potenziell exponiert gemeldet werden würden. Leute, also das ist das erste Mal, wir haben eine Inzidenz in Südtirol jetzt bei 0,4, 0,5 auf 100.000 Einwohner. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie da jemand dreimal für 15 Minuten treffen wird? Das ist so. Ja. Es werden nicht 100 Handys pro Tag melden, du bist jetzt potenziell exponiert. Es wird eher gering sein. Aber es wird in bestimmten Situationen wirklich lebensrettend sein. Also wenn wirklich der Kellner in der Bar, der was Kontakt zu 550 Menschen am Tag gehabt hat, seine Daten auiloadet, dann ist das schon was wert.
Ja, logisch, überhaupt, wenn wir wissen, dass ja eben, oder all mehr wissen, dass es wahrscheinlich eben diese Super-Spreader gibt, die wirklich einen Großteil ausmachen, ist so eine App natürlich Gold wert. Nicht? Nein, wie gesagt, ich bin einfach... Also für mich ist einfach wichtig, wenn du eben sagst, zum Beispiel eben dreimal treffen, 15 Minuten, dann ist halt für mich auch, sage ich was, wo ich sagen kann, okay, effektiv, nachher ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass wenn wir ins kurz eben 2 Minuten treffen und kurz miteinander reden oder wirklich eben am Kaffeeautomat ins kurz begegnen, dann fällt das weg, nicht? Und dann sagst du, okay, ist die Wahrscheinlichkeit schon größer, nicht? Wie gesagt, das ist so die Glashaus-Theorie.
Ja, nein, ist klar.
Ist natürlich
dreimal 15 Minuten und auch in einem verhältnismäßigen Abstand, weil der Faktor eben, was unsere Handys glauben, momentan für eine Dämpfung des Signals zu haben, fließt auch in die Berechnung mit ein. Auch das ist ein Parameter und auch das kann jede Gesundheitsbehörde ein bisschen dranen, wie es will. Aber es wird nicht so sein, dass das Handy eben dann auch sagt, du bist fix krank. Er kann es nicht. Er sagt dir leid, du bist exponiert gewesen und zwar so, dass es eher im roten Bereich war oder im gelben oder orangen Bereich. Also es wird ja auch eine Kennzahl sagen können, nicht? Wie stark war die Feldstärke oder wie intensiv war diese Expositionsinformation.
Also nochmal, wenn wir dann jetzt noch zum Abschluss von dem Beispiel kommen, das heißt, aufgrund von der, weil das ist das, was die Leute am meisten beschäftigt, an dieser datenschutztechnische Aspekt, das ist ja, die Immuni ist dieses dezentralisierte Verfahren, aber trotzdem ist da ein Server irgendwo dazwischen geschalten. Also es ganz ohne einen Austausch über einen Server, von wo ich mal die infizierten Daten anladen kann, geht es trotzdem nicht. Aber meine eigenen Daten sind praktisch so lange sicher auf meinem Gerät, bis ich sie nicht freigebe mit diesem One-Time-Passwort.
Vielleicht ganz konkret, also wieso dezentralisiert, das heißt, die Daten werden dezentralisiert erfasst, also die Daten von 60 Millionen Italienern sind erst einmal live auf 60 Millionen Handys drauf, sonst nirgends. Ja. Die Daten werden nur dann auf dem Server ausgeladen, wenn die Person infiziert war und sie freiwillig ausgeladen, also nur seine Daten. Und warum tust du das? Ja, um deine Lieben zu schützen, also dann tue ich das gerne, dann tue ich gerne meine Daten aus. Und die Daten werden dezentral abgeglichen. Das ist ganz, ganz wichtig und das unterscheidet eigentlich das, was Immuni macht, von einem konkurrierenden Protokoll, von einer konkurrierenden App, wo wir vielleicht später darüber reden werden, wo der Abgleich eben zentral passiert ist. Also wenn der Abgleich zentral passiert, dann kann natürlich die Gesundheitsbehörde wissen, Handy von David ist jetzt potenziell Risikokandidat. Nicht? Und wenn hingegen der Datenabgleich dezentral passiert, wie wir gerade gesagt haben, mein Handy erkennt das, und das Handy sagt dem zu schnieren, das sagt allein mir, ja, dann kann keiner wissen.
Interessant, dieses Konkurrenzprodukt, das du jetzt gerade gesehen hast, ist das eine italienische App, oder ist das
eine... Nein, eigentlich so, weil das Problem entstanden ist, dass man sich überlegt hat, okay, man kommt jetzt wieder in die Phase 2, sozusagen nach dem Lockdown, braucht es möglicherweise solche Contact-Tracing-Apps, dann müssen wir uns vor Augen führen, dass es eigentlich 3 Szenarien gegeben hat, das zu dir. Ja. Szenario Nummer 1 ist Aufgeben der Grundrechte oder totalitärer Staat. Und wir reden von China und von Südkorea. Ist kein totalitärer Staat, aber die Südkoreaner haben freiwillig ihre Grundrechte aufgegeben. Also ich kann in Südkorea in keine Bar reingehen, in kein Restaurant reingehen, wenn ich mich nicht mit einem Barcode abscanne und damit dem Restaurantbetreiber sage, wer bin ich. Und im Prinzip der Restaurantbetreiber weiß genau, jeden Abend sind die Personen da gewesen. Klingt verrückt, aber ist heute in Südtirol auch, wenn ich zum Friseur gehe. Ich muss einen Zettel ausfüllen, wer ich bin, und der Zettel wird 14 Tage lang von der Friseurin eigentlich aufbewahrt. Und da ist eine Datenschutzbelehrung dabei und die unterschreibe ich eigentlich. Ne? Also,
Entschuldige, wenn ich unterbreche, das ist ja ein extrem wichtiger Punkt, eben, weil du gesagt hast, jetzt in Südkorea haben sie die Leute freiwillig gemacht. Nicht?
Ungern.
Ja,
aber freiwillig.
Nicht, ungern. Eben. Ja, ja, aber eben, da sind wir jetzt noch in ein Thema drin, wo sagst du eben, wo fängt die Freiwilligkeit an und wo nicht. Nicht? Wenn ich einmal sozusagen die App brauche, eben, dass ich auf Nacht ein Bier trinken gehen kann, überspitzt ausgedrückt, nachher, dann ist es im Grunde nicht mehr freiwillig. Weil dann brauche ich, meine, dann ist das einfach etwas, wodurch ich gezwungen werde. Ich meine, ein anderes Beispiel ist ja, dass man sagt, okay, wenn man jetzt schon eben bei der Krankenversicherung eine App installiert, wo die biometrischen Daten, dann kriegt man einen besseren Preis und so. Also es geht ja alles in die Richtung. Nicht? Deswegen, ich glaube, hell ist schon, solange es, glaube ich, so wie jetzt eben ist, dass ich sage, okay, ich kann mir das wirklich total freiwillig wie in Italien eben runterladen, ich kann freiwillig entscheiden, will ich überhaupt, dass meine Daten nachher weitergeben werden, dann ist es sonst. Aber in dem Moment, wo noch eben solche Bedingungen dran geknüpft wird, haben wir mal ein Problem.
Nein, ja, aber na, wieso? Halt bin ich jetzt nicht, also mein so ein System jetzt so, also mit der App, wie sie jetzt ist, mit dem dezentralisierten System, wo dann installiere sie halt.
Ja, aber was ist da? Nein, weil das Problem, also ich find's einfach nicht korrekt, dass wenn ich sozusagen Dienste in Anspruch nehme, die ich bis jetzt einfach so in Anspruch nehme, ob das eben ein Friseurbesuch ist, ob das ein Bier trinken ist, dass ich sozusagen das leihen kann, wenn eine App am Handy ist. Egal was für eine App es ist.
Bin ich ganz bei dir, nicht? Aber im Prinzip sind das ja Grundrechte und Grundfreiheiten, sie sagen ja eine Niederlassungsfreiheit, ich kann mich bewegen, ich kann irgendwo hingehen. Nicht? Und wir Europäer oder westliche Europäer würden denken, die Grundrechte sind unverhandelbar. Nicht? Und deswegen war mein Beispiel ja wirklich totalitärer Staat, China oder eben in dem Fall Südkorea, haben das Modell gewählt, volle Datenfreigabe. Da gibst du wirklich Vorname und Nachname an und wo du warst und was du getan hast. Im Prinzip. Ne? Die war in der Bar, aber ich kann vielleicht auch im Massagesalon gewesen sein. Ne? Und wir Westeuropäer würden sagen, die Grundrechte sind unverhandelbar, aber das stimmt ja nicht. Also wenn wir uns schauen, was die letzten 2,5 Monate passiert ist, wir haben Grundrechte tatsächlich aufgegeben. Das heißt, wenn Not am Mann ist, ist all meine Abwägung der Rechte und die Rechte, was wir gehabt haben vor 2,5 Monaten, war bitte nicht mehr als 200 Meter vom Haus weggehen. Also das muss man sich mal vorstellen. Ne? Das heißt, theoretisch hätten die Regierungen oder die Behörden durchaus sagen können, wir führen das Modell Südkorea, das Modell China auch in Europa ein. Ich muss sagen, zum Glück ist natürlich nicht gemacht worden. Zweites Beispiel, das ist Modell 1, ich gebe alle Daten preis. Modell 2, ich nehme Daten, die was schon existieren, und tue sie pseudonymisieren oder anonymisieren. Und welche Daten existieren schon? Brauchen wir auch nicht weit denken, Funkzellen, Handyempfang, solche Sachen. Das heißt, die Telekom-Betreiber wissen heute sehr wohl, wer da allerweil in dem Biergarten ist. Brauchen wir uns nichts vormachen. Also auf 3 Meter, 5 Meter, 7 Meter, 12 Meter Genauigkeit wissen die, dass wir drei da sein. Also könnte der Staat auch durchaus sagen, gib mir die Daten zur Information. Ne? Aber auch das ist eher ein starker Eingriff. Also ich kann da ein Bewegungsprofil einer Person durchaus nachvollziehen. Und da sind eben die Westeuropäer gekommen und gesagt, na, wir wollen wirklich ein System von Grund auf so denken, dass er das Konzept der Datensparsamkeit, das sagen die Informatiker und die Datenschützer, also ich gebe gerade so viel Preis.
Wie nötig, ja.
Mhm. Nein, eben, ja. Deswegen finde ich das ja ein tolles System im Grunde, nicht? Muss ich sagen. Aber eben, wenn es noch einmal so weit kommt, dass man wirklich Apps installieren, um Apps in Anspruch zu nehmen.
Halt ja, aber ich sehe halt das Problem, weil so eine App, die funktioniert, oder der Gedanke, die Idee von so einer App funktioniert erst, wenn es genügend Leute, wie viele auch immer das dann sein, überhaupt erst mal auf dem Handy lohnt. Da gibt es dann mehrere verschiedene Aspekte. Und ich kann mir vorstellen, dass sich die Leute nicht informieren, weil sie eben auf Grundlage einer falsch verstandenen Angst vom Datenschutz, weil sie es nicht
das verstehen. Das kann man ins Impfthema, kann man
ja, das Prinzip ist das. Aber eigentlich müsste ich sagen, okay, wenn ich wirklich will, dass ich das Contact Tracing oder Proximity Tracing mit Hilfe so einer App mache, dann muss ich eigentlich schon sagen, ich muss die Leute irgendwo verpflichten, den Ort zu laden, weil sonst bringt das ja alles nichts. Weil wenn noch ein paar Idealisten, die sagen, ja, ich mache das. Und dann, ich habe gelesen, am ersten Tag haben irgendwie 1 Million oder 2 Millionen Italiener besagt. Bei 16 Millionen, da sind wir noch weit weg von irgendeinem. Aber eben, war jetzt interessant, auf welchem Prozent soll das überhaupt.
Die Papers dahinter, die epidemiologischen Papers, sagen 60% oder 56%, irgendwie so Größenordnung. Nicht? Aber es wäre jetzt auch. Vermessen zu sagen, wir brauchen unbedingt die 60, man, alles ist besser als die Null-Alternative. Also 10% ist auch was, 20 ist noch besser, 40 ist noch besser, 60 ist perfekt. Also mit 60 werden wir nie wieder eine Explosion der Infektionsrate erleben, wie man sie einfach jetzt zu Beginn...
Die Frage ist, was ist mit besser gemeint? Für das Individuum, ja, haben wir schon 1% in Ordnung. Nicht? Aber wenn du sagst, gesamtgesellschaftlich oder gesamtstaatlich gesehen, um so ein riesiges Tarabam zu verhindern, wie wir es gehabt haben, dann brauchst du
das. Auch mal die 56%,
60%. 56%, ja. Genau. Und dann sage ich, in dem Moment, wo ich so eine App habe, wo ich, weil jeder hat Facebook, oder du nicht mehr, aber viele haben Facebook auf sein Handy, und dann denke ich, kann, und dann gebe ich es ja einem großen Konzern, ist überhaupt kein Problem.
Ja, ich muss ja nicht einmal Facebook haben, ich muss ja leider das Handy haben.
Ja, genau.
Oder Google und Apple wissen alles schon. Also wir müssen uns auch überlegen, das, was Google und Apple jetzt gemacht haben, die letzten 2 Monate, ist eine Hilfe für die Behörden, eine solche App zu entwickeln. Ja? Weil sie selber brauchen das nicht. Google weiß, dass ich da bin. Er sagt mir sogar, ob ich mit dem Radl gekommen bin, oder zu Fuß gekommen bin, oder mit dem Auto gekommen bin. Also er weiß alles.
Nein, und deswegen sage ich, ich fand es schon sinnvoll, weil wenn wir wollen, dass das funktioniert, gesamtstaatlich oder gesamtgesellschaftlich gesehen, dass es so eine Verpflichtung gibt, das zu installieren.
Nein, finde ich nicht, weil ich meine, okay, das App ist cool, alles haben wir jetzt diskutiert, nicht? Sicher, aber ich will nicht vom Staat verpflichtet werden, weil wenn ich sage, ich bin total oldschool und ich schreibe mir jetzt auf, ich bin von 15 Uhr bis 17 Uhr mit dem Christoph und David da geguckt und schreibe mir das auf meinen Notizblock.
Das will ich nicht, dann gibt es auch Datenschutz einverständlich.
Ja, du schon. Nein, aber ich sage, verstehst du?
Ja, ist ja schwierig.
Nein, Frage. Wenn ich das will, nicht, wenn ich sage, ich will das einfach nicht, dann will ich nicht, dass ich sozusagen benachteiligt werde, Leuten gegenüber, die sagen, sie installieren
die. Du bringst aber natürlich, du hast selber gesagt, das ist das Argument der Impfskeptiker. Ja? Also es ist mir egal, ob die jetzt einen Herdenschutz braucht, um das Ziel zu erreichen. Ich will meinen Körper unversehrt haben. Und du sagst, es ist dir egal, ob ich die 60% brauche, um einen Herdenschutz zu haben.
Sollen die anderen nicht
installieren? Nein, aber es ist ein Unterschied, weil bei einer Impfung schaffe ich halt gleich ein Ergebnis so. Bei der App kann ich effektiv, wenn ich sehr gründlich bin und es will und das extrem ernst nehme, kann ich das effektiv händisch machen und kann mir meine Liste machen und kann dann noch die Leute durchtelefonieren, wenn ich
will. Möchte ich sehen, wie du die Personen aufschreibst, die was du in der Sasa in Bozen getroffen hast, wenn du zu der Eurac gefahren bist? Ja?
Eben, aber sagst du, vielleicht bin ich nicht der Mensch, der Sasa fährt, ihren Elan mit meinen 10 Leuten Kontakt. Na, weißt, ich sage gleich nicht.
Ja, aber wenn du das Bier ausgetrunken hast, musst du vielleicht da, auf die Toilette gehen und dann triffst du auch jemanden. Ja? Also, es gibt alle Menschen, die kannst du nicht aufschreiben.
Nein, aber ich sage, grundsätzlich nicht. Also ich sage, es natürlich ist die App genau und so weiter und so fort, braucht man auch nicht reden, will ich jetzt auch nicht dafür ein Ding machen. Aber ich sage, es gibt einfach auch eine Methode, wo ich sage, ich kann das vielleicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich trotzdem die Leute kontaktiere oder was, mit wem ich in Kontakt war. Und dass ich sage, ich muss jetzt, also ich bin einfach dagegen, dass ich sage, ich muss die App installieren, dass ich wirklich nachher sage, ich kann arbeiten, weil vielleicht fängt es beim Bier an, oder vielleicht sagt mein Arbeitgeber irgendwann einmal, sagt, na okay, du kannst leider die Eurac betreten, wenn du die App installiert hast. Nicht? Und solche Geschichten. Und sei sie einfach, ja.
Ja, aber Entschuldigung, Marc, das ist ja, Mann, wir zahlen alle Steuern. Nicht? Ja. Nein, weil jetzt der Staat verpflichtet hat, du kannst mir nicht sagen, nein, ich zahle da keine Steuern, dafür spende ich, weil ich mag nicht die x-te Umfahrung in Südtirol zahlen, aber dafür will ich da eine Aufwertung im Schulsystem und dann ich gebe mir kein Geld so. Kannst du auch nicht du entscheiden. Nicht? Also irgendwo gibt es da eine Verpflichtung gegenüber der Allgemeinheit. Ich mein,
ja, aber eben, wie gesagt, bei der App sehe ich jetzt, so ich, könnte es vielleicht anders hinkriegen, dass ich die Verpflichtung der Allgemeinheit gegenüber wahrnehme.
Genau, heute kann ich ja mit der Spende auch. Wenn ich sage, ich spende einen Teil, ich spende 38% von meinem Gehalt, weil ich kassiere alles brutto wie netto, und 38% spende ich noch an der Schule in Gries, weil es mein Bub in Schule geht, weil ich will, dass sie da etwas ausbauen oder keine Ahnung. Nicht?
Ja.
Ja.
Ja, nein, aber es ist jetzt schon ein Unterschied. Wir kennen jetzt nicht ich sage, ein Steuersystem mit einem App, die punktuell.
Ich lasse das Argument hier schon irgendwie gelten. Ich finde es erstaunlich, nicht? Weil im Prinzip, ich bin jetzt nicht ein Freund der Impfskeptiker, weil sie meistens Impfverweigerer sind und nicht Impfskeptiker, muss ich sagen. Nicht? Aber so weit gay, dass ich sage, das ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, das gestehe ich dem Menschen durchaus zu. Also der hat schon einen Punkt, der hat einen Grund, das sozusagen. Ne? Aber die App tut da wirklich nicht weh. Die tut dir nichts. Also ich kann dir mathematisch beweisen, dass sie nichts über dich preisgibt. Ne? Das heißt, zu sagen, ich tue mir so nicht aui, weil ich nicht will, ist schon stark egoistisch. Ja, also es tut dir nichts.
Aber ich will, also das will ich jetzt noch einmal sagen, so wie die App ist und wie wir sie jetzt diskutiert haben, werde ich sie mir auch für dich. Nicht? Also es ist nicht das der Punkt. Aber ich sage, wenn ich irgendwann einmal sage, ich muss eine App installieren, damit ich gewisse Grundrechte wahrnehmen kann, dann werde ich es halt nicht hin. Das ist mein Punkt. Nicht? So wie jetzt, okay, wenn man sagt, dezentralisiert meine Daten, kann ich freiwillig auch, ich kann die App freiwillig installieren, ich kann die App, die Daten von mir freiwillig aufs System aufladen, das sage ich wunderbar, nicht? Aber eben, wenn man mal zu dem Punkt kommen, dass ich sage, ich muss eine App installieren, um gewisse Dienste
Das sind Situationen, wie ich es gesagt habe, in Korea.
Genau. Ja, aber nachher frage ich dich, wie kriegst du die Leute dazu, die App einzuladen, wenn nicht irgendein Zwang ist? Wie kriegst du dazu? Dass wir die 56% erreichen. 40 Millionen Italiener wahrscheinlich.
Ja. Schwierig, werden wir nicht zusammenkriegen.
Werden wir nicht zusammenkriegen, das heißt eigentlich.
Aber wir werden sie auch nicht durch. Ich bin gespannt, ob man einen Zwang durchgehen hat. Glaube ich nicht. Wie
geht's? Du musst rein einen Helm aufsetzen, wenn du Scooter fährst und den Gurt und schnallen, wenn du Auto fährst. Also,
ja, aber erinnere dich zurück zum Beispiel an die Gurtdebatte vor X Jahren oder eben was so.
Ja, es ist verpflichtend. Also da brauchen wir nicht, du es bitte, weil du hast den Zahlen.
Ja, helfen, aber nicht? Ich sag, probieren wir mal so etwas jetzt durchzusetzen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert.
Das Thema ist komplizierter zu erklären als die Gurt-Thematik, natürlich. Ja. Den Gurt kannst du einfach auch in einfachen Worten sagen, musst du haben, fertig. Die App braucht mehr Kommunikation und da sind wir vielleicht auch wirklich zu dem, was ich jetzt ein bisschen störend finde. Momentan ist die Bewerbung null, was ja auch einen Grund hat. Im Prinzip geht die App ja erst live in 8 Testregionen und dann wird sie erst ausgerollt. Aber eben, ich würde mir schon eine starke Sensibilisierungskampagne eigentlich wünschen. Und zwar eine, wo zumindest ein Teil von der Inhalte, was wir heute Abend besprochen haben, auch kommuniziert wird an die Personen. Das ist wirklich Glauben und die Kommunikation sollte vielleicht wirklich nicht vom Politiker der Situation stattfinden, wo die Leute heute Schwierigkeiten haben, manchmal Dinge zu glauben, sondern es sollte wirklich Fachpersonal erklären und das in einfachen Worten so fassen, dass es die Leute kapieren. Ja,
ja, aber das ist ja thematisch übergreifend. Nicht eins ist der IT-Aspekt, den man nicht jeder versteht, auch wenn der Source-Code von dieser App auf GitHub online ist, ich hilft mir gar nichts, weil ich verstehe es sowieso nicht. Das heißt, du bist mal auf Unwissen, das Leute so, wie zum Beispiel jetzt die Christoph, die das sich effektiv anschauen und verstehen, was da genau geht und wo da genau Daten hinhergehen. Dann hast du aber den Aspekt des Individuums gegenüber der Gemeinschaft, das musst du auch nochmal erklären. Nicht? Das sind sehr, extrem viele Aspekte. Nicht? Und zu der ganzen Problematik kommt ja noch dazu, dass das auf alte Geräte ja gar nicht funktioniert, diese App. Das heißt, soweit ich weiß, funktioniert es erst auf Android 6. Das heißt, Smartphones, die 4 bis 5 Jahre alt sind, wie ein Samsung Galaxy S4, da geht das gar nicht. Und ist ja schon problematisch, nicht zu sagen, ja, du musst dir jetzt ein neues Handy kaufen, damit du die App installieren kannst, die der Staat verpflichtet zu haben, weil auf einem alten Gerät kriege ich sie nicht drauf.
Wir haben viele Leute ohne Smartphones, darf man nicht vergessen.
Ja, natürlich.
Ja, das heißt, wir werden die Quote von den großen 56% ja eh nicht.
Aber egal, das geht's gar nicht. Ich glaube, es ist, Christoph, wie du richtig sagst, man muss, glaube ich, die Aspekte, die vielleicht eben Leute, die technikaffin sind, noch vollziehbar sind für viele einfach so weit weg. Und ich glaube, da brauchst du wirklich auch die Kampagne eben zu sagen. Deswegen, ich glaube, auch das, was wir heute machen, nicht? Zu sagen, wieso brauchst du die App eben und wie sicher sind meine Daten und eben das Dritte, was wir heute vielleicht auch noch kurz besprechen werden, ist, wie funktioniert sie einfach. Nicht? Ich glaube, das sind die drei Sachen, die relevant sind für die Leute. Und die auch effektiv, wenn du jetzt die Webseite von Immuni-App anschaust, ja, relativ knapp erklärt sein.
Ich sage, für mich ist einfach der greifbarste Satz, ist halt der, ich tue das, um meine Lieben zu schützen. Das soll sich jeder einprägen. Ich tue das nicht, um den Staat zu helfen. Natürlich hilfe ich den Staat. Ich tue das aber auch nicht, um die Erste Hilfe zu entlasten. Natürlich entlaste ich die Erste Hilfe. Aber eigentlich schütze ich meine Liebsten. Das ist es.
Ja. Aber ich soll schon, weil ich denke mir noch, weißt du, wenn ich Covid jetzt effektiv habe, nachher die Liebsten, das halt kenne ich alle. Und ich weiß auch wahrscheinlich, wem ich die getroffen in letzter Zeit. Das heißt, ich selber wäre vielleicht sowieso schon mit einer WhatsApp-Nachricht avisieren.
Am liebsten im erweiterten Kreis natürlich. Nicht? Also die liebsten seien mir wahrscheinlich auch die Kollegen vom Fußballverein und wo ich vielleicht nicht 20 Mann da anrufen will und sagen, du bitte, ich hab's jetzt und wir waren letzte Woche in der Umkleidekabine und du musst jetzt daheim bleiben. Das ist mir vielleicht echt unangenehm. Nicht? Und dann tue ich es vielleicht nicht da. Und in dem Moment setzt sich diese Person in einem Risiko aus und gesamtgesellschaftlich natürlich noch ein viel größeres Risiko. Ne?
Ja, ich glaube, es geht eben um die Lieben, wie du sagst, aber es geht ja ganz stark um eben die Eigenverantwortung, ne? Dass man sagt, okay, man kann durch die App wirklich seinem Ding nachkommen, dass man alle informiert. Nicht? Das ist, glaube ich, weißt, dass du wirklich sagst, okay, ich habe die Lückenlosigkeit, dass ich vielleicht eben anders nicht habe. Nicht?
Gut.
Jetzt haben wir zu sehr in der Diskussion.
Wir wollten über ganz viele Dinge noch reden eigentlich. Nicht? Wir sagen die ganze Zeit, über das müssen wir noch reden, über das müssen wir noch reden, über das müssen wir noch reden.
Ja.
Jetzt haben wir
schon und dann gibt es Fragen auch noch, glaube ich.
Ja. Du hast davor noch... Genau, weil vielleicht erklären wir ganz kurz noch, in Frankreich war es, hier haben sie das zentrale System, nicht? Also das zentralisierte System. Seit ich Datenschutz technisch glaube ich, eh schon ein bisschen lange, ein bisschen problematischer, weil zusammen kann der Staat dann tatsächlich Rückschlüsse über ein Bewegungsprofil dann von dir erstellen wahrscheinlich. Oder er weiß zumindest, mit welchen Personen du dich da getroffen hast.
Der Unterschied zwischen dezentral und zentral ist auf den ersten Blick nicht einmal so groß. Also die Technik dahinter würde immer über diese anonymen Zahlen spielen eigentlich. Das heißt, du warst nichts von mir und die war nichts von dir. Und der Kernunterschied ist der, statt dass ich sage, 40 Millionen Handys holen sich einmal am Tag anonym das Paket von der letzten Nacht her, wäre bei einem zentralen Modell derjenige, dass der zentrale Server auf 40 Millionen Handys die Daten der letzten Nacht schickt. So. Jetzt ist das auch Privacy kein Problem, überhaupt keins, weil der weiß ja auch nichts. Ja. Aber die Informatiker sprechen in so einem Fall von der Gefahr eines Feature Creep. Das heißt, ein zentralisiertes System kann heute das, aber niemand weiß, was es morgen und übermorgen kann. Mhm. Ja. Und hingegen, wenn das System von vornherein dezentral ist und es gibt keine zentrale Komponente, weil normal die einzige ist, wo du deine Daten auflädst, wie Gott erklärt, die Zell holen wir dann auch anonym her. Dann kannst du kein Feature Creeping machen. Mhm. Und das ist das große Unterschied.
Aber jetzt haben wir bei einem interessanten Punkt, nehmen für uns überhaupt in Südtirol als Grenzregion, nicht? Also sagen wir, wie ist denn das jetzt überhaupt? Wie vergleichbar, oder wie soll ich sagen, wenn ich jetzt nach Österreich fahre und dann nach Deutschland weiter, weil ich dort einen Urlaub mache oder jemanden besuche oder so, muss ich dann jetzt für jedes Land die eigene App dann anladen, wenn ich dort wissen will, ob ich mit jemandem dort in Kontakt war? Oder besteht die realistische Möglichkeit, in der fernen oder mittleren Zukunft da irgendwo die ganzen Apps untereinander reden zu lassen? Oder ist das ausgeschlossen, weil sowieso die Gesundheitsdienste anders da vorgehen und die Server in Italien nicht mit denen in Österreich reden und so weiter? Muss ich praktisch einen eigenen Immunifolder auf meinem Android haben, wo ich dann für jedes Land, wo ich durchfahre, meine eigene App dann anlade? Im Moment wahrscheinlich ist das so, oder?
Nicht ganz, aber die Frage ist super richtig. Mir hat es zum Beispiel Februar, März brutal gestört, als man mitgekriegt hat, dass jedes Land im Rennen war, eine eigene App zu entwickeln. Weil mir war genau das Szenario dann auch klar, am Ende brauche ich 10 verschiedene Apps. Ne? Und die haben mich damals gewundert, dass nicht die Big Players, Apple, Google, mit irgendwas Standardisiertes kämen. Das ist dann passiert, ungefähr Mitte April. Um den Zeitrahmen auch vorzugeben, haben sich die zwei geeinigt und haben gesagt, okay, wir unterstützen ein sogenanntes dezentralisiertes Modell und bauen dafür ein System, was dann auch jeder Staat nutzen kann, jede Gesundheitsbehörde nutzen kann. Und da mal Wert drauf, Staat, Gesundheitsbehörde, also ich als Christoph Mohr kann dieses System gar nicht nutzen. Also ich kann nicht eine App schreiben, die was diese Infrastruktur nutzt von Google und von Apple. Ich muss mich zertifizieren und das darf ich nur als staatliche Instanz. Ne? Und damit haben wir die Hälfte der Probleme gelöst, weil die Probleme sind eigentlich zwei. Ja? Dieser Algorithmus, diese Zufallszahlen zu verteilen, wenn jeder Staat sich den selber ausgedenkt hätte und jeder Staat sich den selber gebaut hätte, dann wäre er zwar semantisch gleich, also inhaltlich gleich, aber in die Bits und Bytes wahrscheinlich anders. Ja, das heißt, die App von Frankreich könnte niemals mit den Zahlen der App von den Italienern zusammenreden. Jetzt ist diese Hälfte des Problems gelöst, weil im Prinzip diese Zahlen erzeugt Apple und erzeugt Google und jede App, die was dieses Framework nutzt, wird genau die gleichen Zahlen und das gleiche System verwenden. Das heißt, im Idealfall, oder nein, sogar heute schon, wenn ich mit der Immuni-App in ein Land gehe, was auch das Apple-Framework nutzt oder das Google-Framework nutzt, dann können die meine Daten empfangen und speichern. Und am Rande bemerkt, das System unterstützt immer nur maximal eine aktive App. Ich kann nicht einmal zwei oder drei oder vier drauf haben. Ja. Ich kann leider eine, die was meine Daten verschickt und empfängt.
Wenn ich jetzt, ich weiß nicht, in Österreich, das ist die App vom Roten Kreuz, glaube ich.
Ja, die Cell nutzt eben nicht dieses Framework.
Ah, Cell noch nicht, okay.
Aber angenommen, morgen würde sie das machen,
verwenden. Man müsste die Immuni deinstallieren und die vom Roten Kreuz
installieren. Ich kann beide drauf haben, aber einmal eine ist aktiv.
Ah, eine ist aktiv, okay.
Okay. Aber das muss ich gar nicht tun, weil eigentlich kann ich mit meiner italienischen App durch ganz Europa durchlaufen. Ne? Und jetzt sind wir bei der zweiten Hälfte des Problems, und das ist das Hochladen meiner Daten in dem Moment, wo ich infektiös bin. Weil, wie ich das vorhin erklärt habe, das dürfe ich leider, wenn das Gesundheitsamt mir den Code gibt, und die Daten lade ich nur dem italienischen Server oder dem von der Provinz Bolzenau, um das mal so zu sagen. Ne? Und natürlich, wenn ich die letzten zwei Wochen in Berlin war, dann wäre es richtig, dass ich meine Daten auch nach Berlin schicke. Stand heute geht das nicht, aber jetzt, es ist kein technologisches Problem, es ist ein administratives Problem und eine Zusammenarbeit zwischen den Staaten. Also ich schließe nicht aus, dass es in zwei, drei, vier Monaten auch möglich sein wird. Ne? Aber selbst wenn das nicht wäre, muss ich auch noch sagen, natürlich wäre es sinnvoll, Marc, nicht? Aber selbst wenn das nicht wäre, zwei Aspekte bitte nicht vergessen. Zunächst einmal, noch die Null-Alternative. Wenn ich die App nicht habe, ist die Katastrophe. Ne? Und der Großteil der Bevölkerung ist nicht Grenzgänger. Das heißt, der Großteil der Bevölkerung lebt in seinem normalen Lebensumfeld. Das heißt, es ist super toll, wenn wir schon einmal eine App haben, die was mein normales Lebensumfeld schützt. Dass es auch noch in der Lage ist, die Kollegen, die was in Berlin vom Kunden getroffen haben, zu avisieren, ist nice to have, war super. Kein Beinbruch, wenn es nicht ist. Ja. Und der zweite Aspekt ist wirklich, du, wenn ich jetzt drei Wochen mit dem Radl durch Flandern ziehe, dann spricht nichts dagegen, die Immuni-Map O zu schalten und die Flandersche App zu aktivieren. Das spricht ja wirklich nichts dagegen. Ja. Und drittens, in drei Monaten geht es vielleicht sowieso, dass ich sagen kann, freiwillig meine Daten bitte nach Berlin schicken. Das Protokoll, dieses DP3D, über das wir da ein bisschen reden, ist tatsächlich so ausgelegt, dass es sogar wirklich Daten von Millionen oder Milliarden Menschen vernünftig verwalten, verteilen dürfen. Das geht ja eigentlich. Wie groß ist die Datenmenge, die was ich da jeden Tag an die Menschen pushen muss? Und so wie Google es gerechnet hat, würden da auch große, hunderte von Millionen Menschen eigentlich verwaltbar sein.
Aber wieso zum Beispiel in Österreich eben einen anderen Weg?
Sie wollen schneller. Ja. Österreich, die ÖRK-App ist ja schon seit einem Monat, glaube ich, ungefähr auf dem Markt. Und damals war Google Apple noch nicht so weit. Ja, das heißt, die müssen im Prinzip ihr eigenes Rad erfinden. Viele haben das gemacht. Ich glaube, die Briten haben auch ihr eigenes Rad erfunden. Und die Italiener hätten es auch gemacht. Also Bending Spoon, das ist ja, muss man auch sagen, bei denen Auftrag gekriegt haben vom Zivilschutzleitung sozusagen, diese App umzusetzen. Da hat es das Framework von Google und Apple noch nicht gegeben. Die haben nachher gesagt, ja, wir machen unser eigenes Ding. Ne? Und Bending Spoons war sogar in diesem Konsortium, das BEPPT-Konsortium drin, was im Prinzip ein bisschen der Mitbewerber zu diesem D3PT ist.
Ich habe mal kurz eben das Konsortium, weil das ist wieder, das, man hört dann wieder das Kürzel, aber leider muss man verstärken, was ist da genau oder was die Idee da
ist. Das ist richtig, und jetzt muss ich auf den Zettel schauen, weil ja, das Wort, da spreche ich nicht aus, ohne dass ich mich verhaspel. Also die Idee, so anonyme Daten auszutauschen, haben im Prinzip zwei Gruppierungen gehabt. Ja? Die eine Gruppierung war das PEPPT. Und das steht für Pan-Europäisches Privacy Preserving Proximity Tracing. So, gut, wir haben es geschafft. Pan-Europäisch deswegen, es ist auf Anstoßen oder auf Initiative ein bisschen auch von der EU gegründet worden. Es ist aber ein Konsortium, also private Player, unter anderem im Bending Spoons war dabei. Und die haben sich angefangen, eben mathematische, kryptografische Überlegungen zu machen und haben gesagt, wir bauen so eine Infrastruktur auf und schreiben die White Papers, also die technischen Spezifikationen dafür, und jeder darf das nutzen. Und wir wissen noch nicht, ob wir das zentral oder dezentral machen. Das war der Stand Februar, März, auch in den April hinein. Ja. Parallel dazu hat es ein zweites Konsortium gegeben, das heißt DP3D, das ist kürzer, aber das heißt genau das Gleiche, Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing. Und dieses DP3D-Konsortium ist mehr aus der Wissenschaftsecke gekommen. Das sind einige Universitäten, die ETH Zürich, soweit ich mich erinnern kann, aber auch andere. dabei gewesen und die haben von vornherein gesagt, wir machen es nur dezentral, weil zentral ist Feature Creep, kann gefährlich sein. Ne? Und jetzt sind die zwei eine Zeit lang nebeneinander gegangen und die Pan-Europäer haben sogar in Kontakt zum DP3D gesucht und haben sie ein bisschen in ihre Gruppe mit eingebracht, um dann gegen Ende April wurde es eigentlich der kleine Eklat, also das BEPPPT hat gesagt, na, dezentralisiert interessiert uns nicht mehr, wir wollen es zentralisiert machen. Und das war der Zeitpunkt dann einfach, wo die DP3D-Initiative gesagt hat, okay, dann arbeiten wir mit denen auch nicht wieder zusammen. Und wo zum Glück Apple und Google gesagt haben, na, ins gefällt das Modell, DP3D, das bauen wir jetzt. Und damit hat wieder mal im Prinzip der technische Markt den Standard gesetzt, muss ich sagen, weil ich weiß es nicht, 80% der Handys sind wahrscheinlich mit Android oder mit iPhone-Betriebssystem oder noch viel höher. Ich bin jetzt kein Mobiltelefonexperte, aber damit ist das Thema gegessen. Ja, also es gibt heute natürlich Staaten, also eben UK, meines Wissens, die Franzosen auch, die haben mit ihren Frameworks was gebaut, aber wahrscheinlich ist das alles obsolet und wird in Kürze ersetzt. Ne?
Glaubst du in Österreich mit dem österreichischen Roten Kreuz-App?
Ich könnte es mir vorstellen, weil es einfach Nachteile hat. Dir selber das Ganze zurückzumachen, ist ein Aufwand, ja, ist ein Pflegeaufwand. Und plus gewisse Features hast du als App-Entwickler gar nicht die Möglichkeit zu machen. Also eine App, die was nicht dieses Framework von Google und Apple verwendet, hat so seine Schwierigkeiten. Also im Vordergrund aktiv zu bleiben, Bluetooth ständig eingeschaltet.
Ja, weil Bluetooth schaltet sich effektiv aus, nicht, wenn es gesperrt ist. Aber was ich mich frage, warum braucht man noch eigentlich eine App? Wieso geht das nicht mit dem Betriebssystem direkt? Also wieso muss ich das in eine App umsetzen, wenn ich eh leid...
Wäre der nächste logische Schritt eigentlich. Ich habe den um Apple und Google bewusst ausgeklammert, weil heim war der Shitstorm kommen, eh seid die Bösen und eh seid sonst was. Okay. Apple und Google haben nur die Infrastruktur bereitgestellt. Jeder Staat macht seine App, jeder Staat setzt seine Parameter, wie ich vorhin gesagt habe, was ist jetzt Infektionsrisiko oder nicht da. Und jeder Staat macht die Apps so bunt und so wenig bunt, wie er eigentlich will. Nicht? Aber das Schöne für uns Techniker ist quasi, wenn ich mir den Source Code von der Immuni anschaue, der tut fast nichts. Also was der tut, ist ja, die Ikonen uns zu zeigen und die Farben und die Schalter und die Knöpfe. Und in dem Moment, wo sie halt beginnt, sagt sie auf dem Framework von Google Start. Und in dem Moment, wo sie aufhört, sagt sie Stop. Und ich weiß, dass der Entwickler von Immuni nichts Böses einitieren kann, sozusagen. Nicht?
Aber allein nochmal zur Vervollständigung, auch die ÖRK-App ist der Source-Code offen, glaube ich, gell? Ist der Quellcode auch?
Meines Wissens ist der, ja, habe ich mir aber nicht umgeschaut, aber ich weiß, aber der ist wirklich von Scratch selber entwickelt, sozusagen. Mhm. Ja. Bei den Deutschen muss ich sagen, habe ich es auch nicht verfolgt, weil es erst seit 2-3 Tagen eigentlich aktiv ist. Die Deutsche Telekom und SAP haben den Auftrag gekriegt, vom Staat das zu machen. Und die waren meines Wissens auch in dem BEPP-Konsortium drin. Also kann es gut sein, dass sie das zentrale Modell eigentlich haben. Muss ich mal anschauen, muss ich sagen.
Ja, weil theoretisch könnte jetzt Deutschland sich ja auch Komoot machen, nicht? Und die kopieren jetzt noch einfach in die Immuni-Quellcode und die implementieren das 1:1, weil das kostet ihm ja nichts.
War ja cool, natürlich.
Ja, und das ist, weil ich jetzt leider vor, gerade bevor wir aber hergekommen sind, ich auf Spiegel einen Artikel gelesen, den können wir vielleicht verlinken, wo eben auch gestanden ist, dass die SAP und die Telekom das machen, das kostet ihnen jetzt 35 Millionen im Bund und 2,5 Millionen Euro die Instandhaltung und die Wartung. Nicht? Dann denke ich mir, ja,
Das ist aber Deutsch, ich meine, ihr in Deutschland studiert, Leute, deswegen darf ich das sagen, deutsche Ingenieurskunst. Wir dürfen uns leider erinnern, was die Mauterhebung für die LKWs in Deutschland für Kosten verursacht hat. Ja,
ja, ja. Nein, also es ist ja absurd, nicht? Jetzt hast du die ÖRK-App, was Quell auf Nummer liegt, du hast die Immuni-App, was Quell auf Nummer liegt, wieso muss sich jetzt jeder sein eigenes Sippele wieder kochen, nicht? Na, das verstehe ich nicht.
Um ein Gefühl zu geben, also aus meiner Sicht ist aber die App jetzt nicht mal das Teure. Nicht? Also wenn man sich den Source Code anschaut, die Line of Codes von der Immuni App, das ist überschaubar, da ist nicht viel drin, weil wie gesagt, der ist bunt und alles, aber die richtige Arbeit macht ja dann auch eigentlich das Framework.
Ja, genau.
Die Arbeit ist eher dahinter quasi, die serverseitigen Komponenten, die richtig und sauber zu machen, ist schon eine Leistung, irgendwie auch in diesen kurzen Zeiten. Nicht? Also im Prinzip eine kleine Flappy Bird App auf den Markt zu bringen, ist easy. Ne? Aber einen Server zu bauen, der in der Lage ist, zu Spitzenzeiten Downloads von 40 Millionen Handys zu supporten und, erfordert ein gewisses Engineering. Ich meine, dafür gibt es Systeme eben, und die Cloud-Systeme, CDNs und so weiter. Aber es ist eine Ingenieursleistung schon dahinter. Ne?
Gehen wir kurz vielleicht über die Fragen schauen, ob wir was von Twitter. Eine Frage auf Barfuß ist eben gekommen. Die Frage war, warum muss bei Android, war glaube ich spezifisch die Frage, das GPS aktiviert sein, obwohl wir ja gesagt haben, GPS spielt eigentlich keine Rolle.
Die Frage ist super berechtigt und das ist leider ein missverstandenes Privacy-Feature. Also erstens fragt die App nicht, ob du dein GPS nutzen kannst, sondern die App fragt, oder das Betriebssystem fragt, ob diese App Zugriff auf das Coarse und auf das Fine-Grained Location Service haben darf. Was Coarse und Fine-Grained Location Service ist, erkläre ich gleich, ist nicht zwingend GPS. Okay? Es ist ein Location Service. Wieso ist das so? Um Bluetooth zuzugreifen, um von meiner App auf Bluetooth zuzugreifen, hat Google beschlossen, seit Android 6, vorher nicht da, die Komponente Bluetooth innerhalb des Perimeters, also des Zauns von Location Services einzutun. Wieso? Du kannst Bluetooth missbrauchen, um jemanden zu tracen, natürlich. Also wenn ich jetzt die Bluetooth-Adresse von meinem Handy hätte und Jan im Bozen 10.000 Bluetooth-Empfänger, dann kann ich verfolgen, wo der Christoph spaziert. Ne? Und deswegen hat Google schon vor vielen Jahren, also mit Android 6, gesagt, okay, jede App, was Zugriff auf Bluetooth haben will, fragt den Anwender um Erlaubnis, getraced zu werden. Das ist so. Ne? Oh, es braucht keine Angst zu haben, also es wird kein GPS eingeschaltet, es wird eigentlich überhaupt nichts getraced, es ist einfach leider. Das Ding ist im gleichen Perimeter wie die anderen Komponenten auch. Bei Apple passiert die Frage nicht, weil das ist anders gelöst. Das ist ein anderer Perimeter. Die haben einfach damals sich gedacht, okay, wir machen einen Perimeter für Bluetooth und wir machen einen Perimeter für GPS und sonstige Sachen.
Ah, okay. Unter Umstand, dass da keine GPS-Locations ausgehen, das sieht man eben im Quellcode.
Das sieht man im Quellcode natürlich, beziehungsweise halt sagt nachher Google in ihrem Framework. Ja, also ist auch so. Aber für den normalen Anwender muss es mir sein vor Augen halten, also nicht nur GPS ist eine Möglichkeit, um zu verfolgen, wo du bist. Das WLAN ist eine Möglichkeit, zu verfolgen, wo du bist. Und Bluetooth ist auch. Also alles, was dein Handy strahlt, kann verwendet werden, um dich zu verfolgen. Mhm. Das ist so. Also es gibt Bekleidungsgeschäfte in Bozen unter die Lauben. Wenn ich als Stammkunde reingehe, fragen sie mich, ob ich nicht bitte, statt meine Kundenkarte zu zeigen, mein Handy kurz auf ihre Kasse auflege. Wenn sie das tun, dann identifizieren sie meine Bluetooth-Kennung. Und wenn ich später in den Laden reingehe, dann wissen sie, wie oft ich gekommen bin in der Saison. Und sie wissen vielleicht und vermutlich auch, vor welchen Bereichen des Ladens ich war. War ich in der Herrenabteilung oder war ich in der Damenabteilung oder war ich sonst wohin. Und deswegen, Google sagt, all diese Dinge, die was irgendwie potenziell genutzt werden können, um dich zu verfolgen, seien Coarse, also grob, oder Fine-Grained, also feingranulare Location Services.
Nein, wir haben nämlich noch eine Frage von Johannes Karr auf Twitter gekriegt und der hat sich gefragt, wir haben eh schon kurz darüber geredet, inwieweit sich eben die Krankenhäuser umstellen müssen an die App. Haben wir eh schon gesagt, eben die Ärzte?
Fast nichts. Also meines Wissens wird in der Software, die was die Krankenhäuser für die Verwaltung der Gesundheitskarte bereits haben, ist ein neuer Menüpunkt eingebaut worden, mit dem sie einen solchen OTP erzeugen können. Das ist eigentlich alles und damit kann das jederzeit aktiviert werden.
Und eben die nächste Frage war eben, ob man eben dann ein Anrecht auf einen Test hat, wenn man es SMS sozusagen kriegt. Das ist ja nicht der Fall. Noch nicht, vielleicht irgendwann werden wir es schaffen.
Das hängt einfach mit den Testkapazitäten generell zusammen. Natürlich war es cool, aber ich sage, es gibt Players, habe ich auch in der Südtiroler Politik gehört, die was sagen, App ist böse und App macht nur dann Sinn, wenn ich gleichzeitig Anrecht auf einen Test habe. Da muss ich widersprechen. Also die App macht schon trotzdem Sinn, auch ohne Anrecht auf einen Test. Und ob jemand einen Test macht oder nicht, das sollte bitte auch noch eine freiwillige Entscheidung sein. Ja?
Wobei was aber schon wichtig ist, jetzt ganz ab, unabhängig vom Anrecht auf den Test, es muss weiterhin getestet werden.
Unbedingt. Also die TTT-Regel gilt weiterhin und du musst nicht leid tracen, die Person, du musst auch testen.
Ja, weil ich das bringen. Ja.
In Südtirol sind wir aber nicht schlecht. Also in Südtirol haben wir, glaube ich, stand jetzt 35.000 Personen, also nicht Tests, Personen getestet. Also bei einer Bevölkerung von 500.000. Jeder 12., 13. Südtiroler hat bereits einen Test hinter sich, gell?
Ja, wobei, das müsste ich ja allem wiederholen. Nicht? Du kannst nicht gleich einmal testen und wieder schauen. Nicht? Du müsstest ja alle fünf, in Theorie
negativ
alle
müsstest du allem wiederholen.
Ja.
Jetzt haben wir, weil wir gerade bei den Zahlen sind, eben der Finchka hat auf Twitter gefragt, wie viel Users in Südtirol schon gibt.
Wer wir nicht wissen können, das ist eine Information, die hat Google vielleicht, wie viele Südtiroler User das installiert haben. vielleicht, oder nein, mit Sicherheit, statistische Informationen, ganz zu Beginn des Gesprächs, wo wir gesagt haben, beim Installieren der App fragt er mich, wo bist du? Das ist eine reine statistische Information, für sonst keine weitere.
Aber grundsätzlich wahrscheinlich eben noch wenig, weil ja der offizielle Launch noch aussteht.
Aber ich möchte jetzt sagen, es macht durchaus Sinn, die jetzt auch schon installieren. Die App ist trotzdem in der Lage, zumindest von dem, was ich sehe, auf Android, Apple weiß ich nicht, habe ich nicht schauen gekannt, bereits jetzt Daten zu schicken und zu empfangen. Ja, also schadet nichts. Und wenn das Ding in 2 Wochen aktiviert wird, dann habe ich die App schon drauf und habe es vielleicht schon Daten gesammelt.
Eine andere Frage war noch, die mir als nicht Tech-Nerd ein bisschen schwierig ist. Wenn du den Settings weiterfolgst, siehst du sogar die Hashcodes. Stimmt's oder stimmt's nicht?
Auf Android nicht, auf Apple habe ich gelesen, dass es so ist. Also, ich selber
also kann, Hashcodes sein?
Das sind die Zufallszahlen, oder?
Im Prinzip muss es so sein, aber wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, deswegen ich kann leider dem glauben, was die Leute schreiben. Ich müsste wirklich schauen, welche Zahlen wir dort sehen. Ja, ich hätte gedacht, dass ich eigentlich diese Dinge nicht sehe, weil dem End-User geht das eigentlich nichts um. Kann ich so, muss ich so stehen lassen, ja, bis mir das einer zeigt.
Nein, vielleicht zum Abschluss, Christoph, noch, also von dir ganz klar, man soll die App installieren, oder?
Ah, war cool, bitte, ja. Nein, unbedingt, also wieso?
Hast du die auch noch installiert, Marc?
Nein.
Ich muss sagen, ich habe keine Lust auf einen zweiten Lockdown. Ich habe wirklich keine Lust, Leute. Deswegen bitte installierst es, es tut nicht weh, das piekst nicht, da geht kein Tröpfchen Blut außen, es kriegst kein Virus, kein Chip implantiert, gib's Gas, installierst es einfach.
Ja, super.
Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Danke, Christoph.
Gerne geschehen, danke euch.
Danke dir, danke.